Contentwarnung: sexualisierte Gewalt. Im Verlauf dieser Folge komme ich nämlich auf David O. Selznick zu sprechen, der in den 40ern 4 Hitchcock-Filme produziert hatte. Und da gibt es halt leider ein paar Vorfälle, die ich nicht totschweigen will. Sehr viel dazu zu sagen gibt es aber auch nicht. Ich wollte bloß vorher darauf hingewiesen haben, damit niemand aus dem Nichts mit diesen unangenehmen Details konfrontiert wird. Über konkrete Vorwürfe einer Schauspielerin gegen Alfred Hitchcock selbst werden wir ausführlich bei einer anderen Episode sprechen. Heute geht es erst einmal um das Fenster zum Hof. Eine zweite Content-Warnung: Alkoholkonsum, sowohl in Maßen als auch unkontrolliert. Wenn ihr irgendwas davon nicht hören wollt oder könnt, habt ihr jetzt während der Titelmusik Zeit, diese Episode anzuhalten. Allen anderen wünsche ich viel Spaß. Hallo und willkommen zu Dial M for Movievigilantes. Mein Name ist Michael Heide und weil ich letzte Woche die stärkste Migräneattacke des ganzen Jahres hatte und das ausgerechnet am einzigen Tag, an dem Dennis Zeit für die Aufnahme der nächsten regulären Folge gehabt hätte, können wir erst nächste Woche über die Manga-Verfilmung One Piece reden. Wobei wir dafür auch beide schon unsere Hausaufgaben gemacht haben, wir müssen die Folge nur noch einsprechen und schneiden. Allerdings wird am 25. September auch Christopher Reeves Geburtstag sein. Und dieses Jahr wäre er 70 Jahre alt geworden. Ohne ihn würde es diesen Podcast wohl nicht geben, wie wir schon mehrfach angemerkt haben, und darum wollten wir seinen Geburtstag auch gebührend feiern. Seine Superman-Filme haben wir allerdings bereits alle besprochen, und seine Gastauftritte in Smallville fanden wir nicht groß genug für den Anlass. Also werden wir sein Remake zu Das Fenster zum Hof besprechen, seine erste Rolle nach dem Reitunfall und ein Triumph, weil er damit bewies, dass er trotz seiner Querschnittslähmung immer noch schauspielen konnte. Und da erschien es uns sinnvoll, dass ich in unserem Nebenprojekt über alle Hitchcock-Filme vorher mal über das Original von 1954 gesprochen habe. Rear Window war Hitchcocks 40. Regiearbeit und der zweite von 3 aufeinanderfolgenden Filmen von ihm mit Grace Kelly. Wenige Monate zuvor hatte sie die weibliche Hauptrolle in Hitchcocks Bei Anruf Mord gehabt, alias Dial M for Murder, und ein Jahr später folgte Über den Dächern von Nizza, im Original To Catch a Thief. Außerdem war es der zweite von 4 Filmen, den Hitchcock mit James Stewart gedreht hatte. Die beiden hatten Rear Window übrigens auch produziert mit ihrer gemeinsamen Firma Petron Incorporated. Das Drehbuch, die erste von 4 Zusammenarbeiten zwischen Hitchcock und Drehbuchautor John Michael Hayes, basierte auf einer Kurzgeschichte von Cornell Woolridge aus dem Jahr 1942 mit dem Titel It Had to Be Murder. Die wiederum war inspiriert von der Geschichte Through a Window, die H.G. Wells im Jahre 1894 geschrieben hatte. Through a Window ist mittlerweile im Public Domain und darum frei erhältlich, aber Vorsicht, die Sprache bei Wells ist alles andere als politisch korrekt. 2 weitere Einflüsse auf Hitchcock waren tatsächliche Mordfälle, die sich 1910 und 1924 begeben hatten und die durch alle Zeitungen gegangen waren. Mehr dazu später. Wobei Woolridge auch nicht bloß die Geschichte von Wells kopierte, da waren auch ein paar autobiografische Momente drin. Er war in seiner Jugend nämlich wegen einer längeren Krankheit selbst mal dazu verdammt gewesen, sein Zimmer nicht verlassen zu können. Und damals konnte er lediglich über sein Zimmerfenster mitbekommen, was in der Welt draußen so alles passierte. Damals hatte er auch mit dem Schreiben begonnen, aus Langeweile. It Had to Be Murder kam zwar erst Jahre später, beruht aber auf dieser Zeit. In einer brutalen Wendung des Schicksals versank Woolridge 1957, also einige Jahre nach der Verfilmung durch Hitchcock, vor allem aber nach dem Tod seiner Mutter, in einer schweren Depression und im Alkoholismus. Dass er nicht offen schwul leben durfte, war schon lange ein schwerer Stein auf seiner Seele gewesen, aber jetzt auch noch seine Mutter zu verlieren, war zu viel. Und als sich sein Fuß eine schwere Gangrän zuzog und amputiert werden musste, landete Woolridge wie der Protagonist seiner eigenen Geschichte dann selbst dauerhaft im Rollstuhl. Allerdings nicht lange, denn einige Monate später starb er. Seine Geschichte von 1942 ist im Gegensatz zu der von Wells übrigens noch nicht im Public Domain angekommen, und das wurde dann später auch noch zu einem Problem. Denn nach seinem Tod wanderten die Rechte über die Chase Manhattan Bank, die Woolridges Nachlass verwaltete, an den Literaturagenten Sheldon Abend, der gerade mal $650 dafür zahlen musste. Hitchcocks und Stewarts Firma hatte die Rechte an der Kurzgeschichte für 28 Jahre erworben. Mehr war damals aufgrund der Gesetzeslage nicht möglich. Aber Woolridge hatte sein Leben lang immer wieder angekündigt, den Vertrag nach Ablauf der 28 Jahre weiter verlängern zu wollen. Ein letzter Wille, den Abend aber einfach nicht ausführte. Die Vertriebsrechte am fertigen Film lagen bei Hitchcock selbst, der ihn zusammen mit Rope von 1948, The Trouble with Harry von 55, The Man Who Knew Too Much von 56 und Vertigo von 58 aus den Kinos heraushielt. Im Fernsehen durften die Hitchcock Five ebenfalls nicht laufen. Warum? Darüber wurde viel spekuliert, aber eine Antwort hat niemand. Erst nach dem Tod von Alfred und Alma Hitchcock in den Jahren 1980 und 82 verkaufte ihre gemeinsame Tochter Patricia die Filme dann an Universal, die Titel daraufhin wieder ins Kino brachte, ins Fernsehen und schließlich auch auf Videokassette. Mittlerweile folgten natürlich auch DVDs und Blu-rays und Streaming. Allerdings waren mittlerweile auch die 28 Jahre abgelaufen und Woolridge konnte nach seinem Tod den Vertrag nicht mehr verlängern. Und Abend wollte nicht. Stattdessen verklagte er Jimmy Stewart, den letzten noch lebenden Teilhaber von Patron Incorporated, weil Universal den Film wieder aufführte. Das Ganze musste dann letztlich sogar vom Supreme Court der Vereinigten Staaten entschieden werden und der gab Abend recht. Und Stewart musste ihm rückwirkend Schadensersatz zahlen und ihn an allen zukünftigen Umsätzen beteiligen. Abend produzierte daraufhin dann übrigens auch das Remake, das wir uns in 3 Wochen vornehmen werden. 2007 kam dann Disturbia heraus, der eine ähnliche Grundidee hatte und Shia LaDouche in der Jimmy Stewart-Rolle castete. Die Erben des mittlerweile verstorbenen Abend versuchten daraufhin DreamWorks zu verklagen, aber die Richterin fand die beiden Filme dann doch zu unterschiedlich, um von einem Plagiat zu sprechen. Und Parodien wie die Simpsons-Folge Bart of Darkness haben sowieso einen Sonderstatus. Aber nochmal zurück zu Hitchcock und zur eigentlichen Entstehung des Films. Hitch fand die Kurzgeschichte von Woolridge prädestiniert für einen Film, denn darin nehmen wir die gesamte Handlung aus der Perspektive eines Mannes mit einer Kamera wahr, der voyeuristisch die Welt beobachtet und aus der Kombination des Gesehenen einen Mordfall ableitet, von dem wir lange Zeit nicht mal wissen, ob er tatsächlich stattgefunden hat. In unseren Folgen über Star Wars hat Oscar ja vom Kuleshov-Experiment gesprochen, bei dem einem Publikum die Aufnahme eines neutral dreinblickenden Schauspielers gezeigt wurde und je nachdem, ob sie unmittelbar davor ein totes Baby, einen Teller Suppe oder ganz was anderes gezeigt bekommen hatten, waren sie fest davon überzeugt, die unterschiedlichsten, aber jeweils zum vorangegangenen Bild passenden Emotionen aus dem Gesicht des Schauspielers ablesen zu können. Trauer, Hunger und was nicht noch alles, obwohl es immer dasselbe Bild war. Naja, und genau das hatte Hitchcock jetzt mit Jimmy Stewart vor. Das Publikum sollte glauben, was Stewart glaubte, dass ein Mord geschehen ist und dass der Mörder unbedingt zur Rechenschaft gezogen werden muss. Gleichzeitig hielt der Film dem Publikum aber auch den Spiegel vor. So voyeuristisch wie Stewart im Film, so waren ja eigentlich auch alle, die den Film sahen. Ja, und dann war der Film auch noch ein Erkunden des Leitmotivs Partnerschaft und Ehe. Stewarts Charakter drückt sich den Großteil des Films vor der Entscheidung, ob er seine von Grace Kelly dargestellte Freundin Lisa jetzt heiraten will oder nicht. Und alle Personen, die ihm im Hinterhof vor sein Kameraobjektiv geraten, stehen für unterschiedliche Aspekte der Ehe. Alfred Hitchcock selbst hatte zu dem Zeitpunkt bereits die Silberhochzeit mit Alma feiern können. Die Umsetzung der Woolridge-Geschichte war aufwendig, aber immer noch verhältnismäßig günstig für seine Zeit. Der gesamte Film kostete gerade mal $1 Million. Und klar, das waren 200.000 mehr als bei Psycho 6 Jahre später, aber verglichen mit den damals populären Monumentalfilmen war 1 Million gar nichts. Also mal zum Vergleich. Quo Vadis hatte 1951 über 7 Millionen gekostet, 56 folgten die 10 Gebote mit 13 Millionen, 59 wurde die Messlatte mit Ben Hur auf 15 Millionen hochgelegt und 63 brach Kleopatra dann den Rekord, den zwischendurch die Meuterei auf der Bounty aufgestellt hatte. Kleopatra kostete ganze $31 Millionen. Das war dann auch lange Zeit der teuerste Film, bis Superman 1978. Verglichen mit solchen Summen war ein Budget von nur 1 Million wirklich ein Klacks. Inflationsbereinigt dürfen wir übrigens eine 0 dranhängen, um das mit heutigen Filmbudgets vergleichen zu können. Dann hätten wir 10 Millionen. Also zum Vergleich mit aktuellen Filmen, so viel hat die Independent-Produktion Coda gekostet, der bei der letzten Oscar-Verleihung 3 Trophäen verliehen bekommen hatte. Aber Hitchcock nutzte dieses geringe Budget hervorragend. Er ließ für nicht ganz ein Zehntel des Budgets das größte Set der Welt bauen, mit einem kompletten Innenhof, umrahmt von ein paar Wohngebäuden, und das alles in den Paramount Studios, also innen, auf einer Soundstage in der Melrose Avenue in Hollywood. Der Fußboden wurde herausgerissen, sodass das Erdgeschoss des gigantischen Sets mit der Straße im Hintergrund eigentlich im Keller des Studios lag. Das tatsächliche Erdgeschoss draußen entsprach dem ersten Obergeschoss in den Kulissen. Dazu kam eine damals bahnbrechende Bewässerungsanlage, um Regen glaubwürdig zu simulieren, und die Beleuchtung konnte sogar unterschiedliche Sonnenstände nachspielen. 12 der 31 Wohnungen, die man von Jimmy Stewarts Fenster aus sehen kann, waren komplett möbliert. Die Regieanweisungen an den Cast gab Hitchcock über Radios durch. Und da habe ich jetzt unterschiedliche Varianten der Geschichte gehört. Zum einen, dass die halt wirklich die Radiogeräte genommen haben, die in den möblierten Wohnungen standen. Die andere Variante waren Knöpfe im Ohr, was ich die weniger lustige Geschichte finde. Naja, im Hintergrund war eine Straße zu sehen, auf der Autos fuhren. Und das alles in einem Studiogebäude. Naja, all das ließ die Pre-Production mehrere Jahre dauern. Der Dreh selbst war dann in 2 Monaten vorbei. Das Original für die Straße im Hintergrund war übrigens die Christopher Street in New York. Denn der Innenhof, der für das Set Pate gestanden hatte, war der der Hausnummer 125. Das ist keine 5 Minuten vom Stonewall Inn entfernt, wo sich 15 Jahre später verschiedene queere Minderheiten Seite an Seite gegen einen brutal eskalierenden Polizeieinsatz zur Wehr setzen mussten, was zu Protesten und zu den ersten Pride Parades führte und die LGBTQIA+-Community gegen konservative Kräfte zusammenschweißte. Denn nur gemeinsam sind wir stark und es gibt kein LGBTQIA+, wenn wir anfangen, einzelne Buchstaben aus dem Kürzel rauszuschmeißen, bloß weil wir uns von konservativen Populisten, russischen Destabilisierungsbots und fanatisch gewordenen mittelmäßigen Kinderbuchautorinnen aufstacheln lassen. Als die New York Post 2014 über diese reale Adresse berichtete, die Jimmy Stewarts Wohnhaus inspirierte, da wohnte in dem Apartment, das seinem aus dem Film entsprach, der Schauspieler und Regisseur Sean Gullett. Der dürfte wohl am bekanntesten sein für seine Arbeiten mit Darren Aronofsky, der ihm zum Beispiel die Hauptrolle in Pi gegeben hatte. Aber wie gesagt, im Film sieht man sowieso nur den Nachbau in einem Studio von Paramount. Diesen Nachbau gibt es übrigens bis heute. Auf der VIP-Tour kann man die Kulissen immer noch sehen. Diese Tour kostet allerdings auch $200 für 4,5 Stunden mit einem Golfkart herumgefahren werden, inklusive einem Mittagessen. Also da gucke ich mir in der Zeit lieber 2-mal den Film an. Die DVD habe ich schon, da muss ich jetzt nichts mehr für bezahlen. Wobei heute auch 1-mal reichen dürfte, das letzte Mal ist nämlich erst 6 Monate her. Bis gleich. Da bin ich wieder. Der Film ist wirklich eine perfekte Metapher für das Medium Film. Das Ganze beginnt damit, dass sich 3 Rollos heben, so wie sich vorher der Vorhang vor der Kinoleinwand geöffnet hat, die genau dieselben Größenverhältnisse hat wie das Fenster, durch das Stewart die anderen Bewohner in diesem Häuserblock sieht. Seine Unterhaltung ist unsere Unterhaltung. Und so wie wir ins Kino gehen, so nimmt er diesen Hinterhof wahr. Wobei seine Rolle natürlich nicht Jimmy Stewart heißt. Eigentlich haben wir es hier nämlich mit L.B. Jeffries zu tun. Aber bevor wir den näher kennenlernen, fährt die Kamera durch das Fenster hindurch und dann spendiert uns Hitchcock erst einmal einen Expositionsschwenk über den Innenhof, den wir die nächsten knapp 2 Stunden begleiten werden. Und über einen Teil der Menschen, die in diesem Film dort wohnen. Von den meisten von ihnen erfahren wir nie die Namen. Sie haben Spitznamen, die Jeffries ihnen gibt. Spitznamen wie Songwriter, Miss Hearing Aid, also Frau Hörgerät, oder die Newlyweds, also die Frischvermählten. Jeffries selbst sitzt schwitzend in seinem Rollstuhl vor dem Fenster. Ein Thermometer zeigt 92 Grad Fahrenheit, das sind ungefähr 33 Grad Celsius. Klimaanlagen gibt es in diesem Wohnblock noch nicht, und das ist auch gut, denn dann wären die Fenster der einzelnen Apartments geschlossen und Jeffries könnte nicht so gut hineinsehen. Zum Beispiel in das des Songwriters, dessen Musik außerhalb von Vor- und Nachspann die einzige Musik ist, die wir hören, ausgenommen sind ein paar Songs, die von einem der Radios in einer der Wohnungen den Innenhof beschallen. Der Songwriter ist ein Junggeselle, gespielt von Ross Bagdasarian. Der war im echten Leben tatsächlich Songwriter, und er nahm 4 Jahre später 2 alberne Lieder auf, die er dann schneller und damit höher pitchte, so dass es klang, als würden sie von drei Backenhörnchen gesungen. Und damit erfand er mal eben Alvin and the Chipmunks. Für deren erste Zeichentrickserie von 1961 sprach Bechtesarian dann auch Dave Seville und alle drei Chipmunks. Der spielt hier in diesem Hitchcock-Film mit. Und der ganze Alvin-Erfolg ist auch noch in seiner Zukunft. Hier ist er bloß ein Kette rauchender Pianist, der wie sein Schauspieler die größten Hits erst noch schreiben muss. Ein Haus weiter lebt ein Elternpaar mit einer kleinen Tochter. An anderer Stelle im Hof erwacht ein Ehepaar, das auf einer Matratze auf dem Notbalkon übernachtet hat, der zu Feuerleiter führt. Vermutlich wegen der Hitze. Und dann ist da natürlich noch Miss Torso, das Gegenstück zum Songwriter. Auch sie ist Single, aber das liegt nicht daran, dass es keine Interessenten gäbe. Zum Zeitpunkt ihres Castings war die Schauspielerin Georgine Darcy sogar noch minderjährig gewesen, aber der letzte Drehtag des Films fiel auf ihren 23. Geburtstag. Ein Indiz dafür, wie lange die Pre-Production des Films gedauert hatte, denn der Dreh selbst dauerte ja nur 2 Monate. Hitchcock wollte von ihr nur, dass sie immer wieder spontan zur Musik des Films tanzte, allerdings durfte sie dafür keinen Unterricht nehmen. Dass sie unausgebildete Amateurin war, das war genau das, was er wollte. Dass sie blond und nach allen üblichen Standards ziemlich hübsch war, entsprach aber natürlich ebenfalls seinen Vorlieben. Und tatsächlich ist sie in ihrer ersten Szene oben ohne, nur mit rosa Shorts bekleidet. Allerdings sehen wir sie selbstverständlich auch nur von hinten oder anderweitig verdeckt, zumindest bis sie sich dann ein BH anzieht. Ihre Existenz entlarvt Jeffries und damit auch Hitchcock, aber auch uns alle, die wir diesen Film sehen, als Voyeure. Eines der beiden Leitmotive dieses Films. Die Kamera hat dann aber erstmal wieder genug von ihr und wir wenden uns wieder Jimmy Stewart zu. Jetzt sehen wir auch, dass sein linkes Bein eingegipst ist. Ein Detail, das in der Kurzgeschichte von Woolridge erst im allerletzten Satz enthüllt worden war. Aber dieser Twist hätte in einem Film wie diesem natürlich so gar keinen Sinn ergeben. Auf dem Gips steht dann gekritzelt »Here lie the broken bones of L.B. Jeffries«, also »Hier liegen die gebrochenen Knochen von L.B. Jeffries«. Wobei ihn im Grunde niemand in diesem Film L.B. nennt. Ich glaube, es wird noch nicht mal erwähnt, wofür das eigentlich steht. Die meisten sagen einfach nur Jeff. Und jemanden nur mit dem Nachnamen anzusprechen und den dann auch noch bloß auf die erste Silbe zu reduzieren? Keine Ahnung, wie Hitch auf diese Idee gekommen war. Die Kamera schwenkt weiter und zeigt uns einen kaputten Fotoapparat und ein paar Heile. Außerdem zahlreiche Fotos, unter anderem von einem Crash zweier Rennautos während eines Rennens. Es war wohl die Aufnahme dieses Motivs, die Jeff in den Rollstuhl brachte. Wir sehen außerdem ein Negativ einer lächelnden Frau. Vor ein paar Jahren hatte ich diesen Film mal auf dem Laptop gesehen bei einer Zugfahrt nach Krefeld und zurück. Und an der Stelle hatte ich den Film pausiert, einen Screenshot erstellt, den dann in Paint geöffnet und die Farben invertiert, um das eigentliche Foto sehen zu können. Stolz über meine erfolgreiche Arbeit hatte ich dann wieder auf Play gedrückt und die Kamera schwenkte weiter zu einem Stapel mit Magazinen, von denen das oberste halt eben genau dieses Bild als Covermotiv hat. Ein paar Sekunden Geduld hätten mir die ganze Arbeit abgenommen. Aber all das und bis hierhin ist noch kein einziges Wort gesprochen worden. Trotzdem wissen wir jetzt schon sehr viel Wichtiges über diese Figur. Hitchcock hat aus seiner Stummfilmzeit ein Gespür dafür behalten, wann ausschweifende Monologe einfach unnötig sind. Damals hatte jedes gesprochene Wort den Flow der Geschichte abrupt mit Texttafeln unterbrochen. 1954 fügten sich Bild und Ton harmonischer aneinander, aber immer noch bevorzugte Hitchcock das Prinzip Show, don't tell. Wem das jetzt aber noch nicht reicht, für den gibt es auch noch ein Telefonat. Denn Jimmy Stewarts Redakteur ruft an, im Irrglauben, dass der Gips heute schon runterkommen würde. Allerdings muss er noch eine ganze Woche dranbleiben. Eine sehr präzise Information, die sich von Schauspielern ausgesprochen einfach leichter vermitteln lässt als durch Ausstattung und Pantomime. Wobei im Drehbuch sogar gestanden hatte, dass das Gespräch im Büro des Redakteurs stattfand. Aber dann missfiel Hitchcock der Gedanke, die Handlung außerhalb der Wohnhäuser um diesen Innenhof herum zu beginnen, wenn der Rest diesen Hof dann nicht mehr verlässt. Während des Gesprächs zeigt uns Hitchcock einen Helikopter, der über dem Hof schwebt. Allerdings ist der natürlich nicht auf der Soundstage geflogen, sondern wurde einfach in die Aufnahme eingeblendet. Alle anderen Aufnahmen in diesem Film wurden mit bloß 2 Kameras gedreht. Eine in der Wohnung von Jimmy Stewart und eine, die mit einem Kran im Innenhof überall hinreichte, wo Stuart von seiner Wohnung aus mit dem Teleobjektiv hinschauen konnte. Zum Beispiel in die Wohnung von Mr. und Mrs. Torvald. Er wird gespielt von Raymond Burr,
Sir.
Der 1954 bereits auf einige Jahre an Karriere zurückblicken konnte, der aber erst danach mit gleich zwei Krimiserien unsterblich wurde. Perry Mason und Ironside, zu Deutsch Der Chef. Und ja, in Der Chef geht es darum, dass sein Charakter Ironside vom Rollstuhl aus Verbrecher jagt. Während er hier noch von einer Person im Rollstuhl gejagt wurde. Das hat rückblickend natürlich eine gewisse Ironie. Für seine Rolle als Lars Torvald hat Hitchcock Burr
Sir.
Zu einer Parodie seines früheren Produzenten David Selznick zurechtgemacht. Der hatte als Chef von RKO Pictures den ersten King Kong produziert und gründete dann seine eigene Firma, Selznick International Pictures. 1937 produzierte diese Firma den ersten A Star is Born, zwei Jahre später Vom Winde verweht. Inflationsbereinigt bis heute der erfolgreichste Film aller Zeiten. Und 1940 war es Selznick gewesen, der Hitchcock nach dessen frühen Erfolgen in Deutschland und England nach Hollywood holte. Zusammen drehten sie 1940 Rebecca und dann drei weitere Filme. Spellbound, The Paradine Case und Under Capricorn. Allerdings kamen die beiden Männer nie miteinander zurecht. Selznick war ein Kontrollfreak, aber auch insgesamt ein extrem unangenehmer Zeitgenosse, der seine Regisseure durchaus auch schon mal Amphetamin abhängig machte, damit sie den Drehplan besser einhalten konnten. Er hatte zudem eine Gewohnheit, bei ihm unter Vertrag stehende Stars und Regisseure gegen Geld an andere Studios zu verkaufen, was Ingrid Bergman als Sklaverei bezeichnete, denn eine Einwilligung dieser Stars und Regisseure war für diese Deals dann auch gar nicht mehr notwendig. Überhaupt hatte Selznick ein Problem mit dem Konzept Einvernehmlichkeit, denn er nutzte wie Jahrzehnte später Harvey Weinstein seine Position als Produzent erfolgreicher Filme aus, um sich reihenweise an Schauspielerinnen zu vergehen. Shirley Temple zum Beispiel war erst 17, als er sie in seinem Büro einschloss und durch den Raum jagte. Wäre sie nicht so wendig gewesen und er nicht so ungelenk, dann hätte sie ihm wohl nicht entkommen können. Allerdings war sie auch vorher bereits von der für Selznick angestellten Schönheitsberaterin Anita Colby gewarnt worden, dass bei Selznick mit sowas zu rechnen ist. Das wusste man und niemand hat was dagegen getan. Also wie gesagt, ein rundum mehr als unangenehmer Zeitgenosse. Dass Hitchcock ihn hier als Grundlage für den Antagonisten des Films nahm, kann ihm wohl niemand übel nehmen. Wobei es auch gegen Hitchcock selbst später Vorwürfe von Tippi Hedren gab, aber darüber werde ich reden, wenn es um The Birds geht. Diese unangenehme Abschweifung geht jetzt schon lange genug und außerdem will ich den Fall ausgiebig recherchieren, um ihm gerecht zu werden. Das ist bei dieser Folge, die ich in einer halben Woche noch schnell produzieren musste, weil die Aufnahme einer Besprechung über One Piece kurzfristig gescheitert ist, nicht möglich. Darum ist auch die Veröffentlichung dieser Folge zu sehr später Uhrzeit. Wenn das hier hochgeladen ist, werde ich gerade erst mit dem Schneiden fertig geworden sein. Aber zurück zum Film. Stuart sieht zu, wie Raymond Burr
Sir.
Heim zu seiner Ehefrau kommt. Die beiden beginnen sofort zu streiten und er stürmt wütend aus dem Schlafzimmer. Stuart beendet das Telefonat und benutzt einen Kochlöffel, um sich unter seinem Gips zu kratzen. Dann beobachtet er Burr,
Sir.
Wie er in den Hinterhof geht, um sich um seine Blumen zu kümmern. Eine Nachbarin wirft ihm vor, er würde sie zu tief in der Erde eingraben und ihnen außerdem zu viel Wasser geben, aber er weist sie schroff ab. Stuart bekommt Besuch von seiner Krankenschwester Stella, gespielt von Thelma Ritter, die von All About Eve bis Der Gefangene von Alcatraz insgesamt 6-mal für den Oscar nominiert worden ist, ihn aber kein einziges Mal gewann. Sie sagte darüber, always the bridesmaid, never the bride. Stets die Brautjungfer und niemals die Braut. Für das Fenster zum Hof wurde sie nicht mal nominiert. Dabei war sie auch hier hervorragend. Immerhin lässt Hitchcock sie jetzt die Kernaussage des Films aussprechen. Die Menschheit ist ein Volk von Spannern geworden. Und damit schließt sie uns hier draußen vor den Bildschirmen und Leinwänden nicht aus. Sie sagt, die Leute sollten lieber rausgehen und in ihre eigenen Häuser hineinsehen. Und, naja, Stuart wird das am Ende des Films auch noch machen. An dieser Stelle weiß er nicht nur, dass sie das aus Reader's Digest zitierte, er nennt ihr sogar die Ausgabe. Sie schimpft trotzdem noch weiter und massiert ihm dann den Rücken. Die beiden reden über seine Freundin, das Model Lisa, wie bereits erwähnt, gespielt von Grace Kelly. Er beschwert sich, dass sie damit rechnet, dass er ihr einen Antrag macht und Stella hält das ebenfalls für das Beste. Aber er ist sich nicht sicher, dass Lisa die Richtige für ihn ist. denn sie ist einfach zu perfekt. Sie gehört nicht an die Seite eines ständig um die halbe Welt reisenden Fotojournalisten wie ihn. Sie gehört in die High Society. Womit der Film bereits prophezeite, dass Grace Kelly ein Jahr später die Bekanntschaft von Fürst Renier machen würde und dass sie ihn ein weiteres Jahr später heiraten und ihre Filmkarriere beenden würde. Mehr dazu, wenn wir bei Über den Dächern von Nizza angekommen sind, Kellys dritter und letzter Film für Hitchcock. Stewart sagt, wenn er jemals heiratet, dann eine Frau, für die das Leben aus mehr als einem neuen Kleid, einem neuen Skandal und Hummer zum Abendessen besteht. Merkt euch mal bitte diese drei konkreten Punkte für in wenigen Minuten, wenn Lisa tatsächlich das erste Mal in diesem Film auftaucht. Übrigens waren weder Stella noch Lisa in Woolridge's Kurzgeschichte erwähnt worden, sondern wurden von Hitchcock und seinem Drehbuchautor Hayes für die Verfilmung hinzuerfunden. Lisa ist inspiriert von Ingrid Bergman und ihrer Affäre mit dem Fotografen Robert Capa, die sie hatte, während sie Spellbound drehte, zu Deutsch »Ich kämpfe um dich«. Das war einer der vier Hitchcock-Filme, die von Selznick produziert worden waren. Ein weiterer Einfluss auf Lisa war allerdings Grace Kelly selbst, denn Hitchcock hatte dafür gesorgt, dass Hayes vor dem Schreiben des Drehbuchs Zeit mit ihr verbringen konnte, was sich auf die Rolle auswirkte. Jeffries streitet wieder mit Stella über Hochzeit und Ehe, und wie, um das zu unterstreichen, zieht in eine weitere von seinem Fenster aus sichtbare Wohnung jetzt ein frisch vermähltes Ehepaar ein. Wo die Torvalds für das äußerst lieblose Omega einer Ehe stehen, da sind die zwei hier jetzt das Alpha. Die beiden küssen sich leidenschaftlich, der diegetische Soundtrack des Films spielt aus irgendeinem Radio That's Amore und dann trägt er sie noch einmal über die Schwelle, bevor sie die Rollos herunterziehen. Noch einmal merkt Stella an, dass Stuarts Augen an Orte wandern, wo sie nichts zu suchen haben. Später am Abend ist Stella dann weg und Lisa kommt vorbei. Angeleuchtet und in Szene gesetzt wie ein Engel direkt aus dem Himmel. Was auch daran liegen könnte, dass der gesamte Film nachkoloriert werden musste, weil das Originalnegativ bereits Anfang der 60er fast sämtliche Gelbtöne verloren hatte. Woraufhin dieser Film mühselig restauriert werden musste, danach sah er wieder top aus, aber manche Farben sind jetzt sogar etwas zu kräftig. Gerade bei den Augen von Stewart und Kelly fällt das deutlich auf, aber eine bessere Version dieses Films gibt es halt nicht. Sie küsst ihn wach und fragt, wie es seinem Bein, seinem Magen und seinem Liebesleben geht. Und sie hat ein neues Kleid, sie weiß von einem neuen Skandal und sie hat Hummer zum Abendessen mitgebracht. Also genau das, worauf Stewart bei einer potenziellen Verlobten keinen Wert legt. Sie sagt, das Kleid sei 1.100 Dollar wert und, wie gesagt, um die Inflation bis 2022 draufzuschlagen, müssten wir den Preis verzehnfachen. Aber sie hat keinen Cent gezahlt. Für das Essen allerdings schon, das jetzt ein Page bringt, zusammen mit einer Flasche Wein, die Lisa sofort öffnet. Sie schlägt außerdem vor, dass er seine Fotografietalente nutzt, um Mode zu fotografieren. Kontakte in die Szene hat sie ja. Aber in ihrer Welt sieht er sich nicht. Sie geht in die Küche, um den Hummer anzurichten, und er sieht wieder aus dem Fenster zu Miss Lonely Hearts, einer weiteren Junggesellin, allerdings ein paar Jahre älter als die sehr beliebte Miss Torso, die in diesem Moment gleich drei Herren empfängt. Auch Miss Lonely Hearts scheint ein Date zu haben, hat den Tisch gedeckt mit Kerzen und einer Flasche Wein. Allerdings ist sie allein zu Hause und sie spielt das Date bloß pantomimisch mit einem unsichtbaren Liebhaber durch. Bis die gespielte Freude von ihr abfällt und sie bitterlich weinend am Esstisch zusammenbricht. Jeffs Blick fällt auf die Torvalds. Raymond Burr,
Sir,
bringt seiner Frau Essen ans Bett und dann geht er ins Wohnzimmer und telefoniert. Die Szene hat keine Musik, nur eine Polizeisirene, die von der Straße aus herübertönt und dem Geschehen eine leicht bedrohliche Note gibt. Mrs. Torvald steht auf, geht zu ihrem Mann, er bringt sie zurück ins Schlafzimmer. Der Songwriter beginnt wieder mit Klaviergeklimper und Jimmy Stewart zieht zu dessen Wohnung herüber. Ein älterer Herr stellt gerade die Uhr auf dem Kaminsims neu, der obligatorische Cameo von Hitchcock selbst. Lisa bringt das Essen und schwärmt von den Pianoklängen, die ihr romantisches Dinner abrunden. Sie hat wirklich alles perfekt hinbekommen und genau das ist es, was Jeff schon wieder stört. Die beiden streiten. Er beschreibt das Leben, das er führen muss, um seine preisgekrönten Fotos zu schießen, und er sieht sie einfach nicht mit High Heels durch den Dschungel laufen. Er sieht sie einfach nicht vor Pistolenschüssen davonlaufen. Sie ist einfach nicht für sein Leben gemacht. Die beiden ziehen kurz die Option in Betracht, die Beziehung zu beenden, aber sie liebt ihn. Sie hat nichts gegen sein Leben, sie würde bloß gerne ein Teil davon sein. Allerdings verlässt sie die Wohnung jetzt trotzdem und kündigt an, dass er sie jetzt sehr lange nicht sehen wird. Bis zum nächsten Abend. Stuart sieht kurz auf die geschlossene Wohnungstür, dann lässt er ein weiteres Mal den Blick über den Innenhof schweifen. Er hört einen Schrei. Als einziger, denn alle anderen schlafen schon oder sind außerhalb. Dann setzt Regen ein und das Paar mit der Matratze auf der Feuerleiter bemüht sich hastig, diese wieder in die Wohnung zu bekommen. Hitchcock hatte ihnen entgegengesetzte Anweisungen gegeben, durch welches Fenster sie die Matratze tragen sollten, darum klappt es jetzt nicht auf Anhieb, was der Szene Glaubwürdigkeit und auch eine kleine Prise Humor gibt. Dann sieht Stuart Torvald, der mit einem großen Koffer in der Hand das Haus verlässt. Nachts um 2. Bei strömendem Regen. Verdächtig. Dann kehrt er wieder heim, wie auch der Songwriter, der offensichtlich betrunken und frustriert. Dann geht Torvald ein weiteres Mal mit seinem Koffer aus dem Haus. Und Stuart beginnt sich zu wundern. Was trägt Raymond Burr,
Sir,
da ständig durch die Gegend, oder wen? Die beiden Mordfälle, die Hitchcock inspiriert hatten, waren die an Mrs. Cora Crippen, 1910. Sie verschwand eines Tages spurlos, ihr Mann behauptete, sie habe ihn verlassen und sei von London zurück in die USA gezogen. Er wurde allerdings später dabei beobachtet, wie er seine Sekretärin ausführte, sie trug dabei die Kleidung und den Schmuck seiner Frau. Nachdem Scotland Yard ihn jetzt näher unter die Lupe nahm, versuchte er mit seiner Sekretärin nach Kanada zu fliehen. Der Kapitän des Schiffs erkannte ihn allerdings und direkt nach seiner Ankunft wurde er festgenommen. Denn inzwischen hatten sie auch die Leiche seiner Frau gefunden, betäubt mit einem Mittel, das er sich nachweislich kurz vor ihrem Verschwinden in größeren Mengen besorgt hatte. Kopf und Arme fehlen. Mr. Crippen scheint sie entsorgt zu haben. So wie es auch Patrick Mahon im Jahre 1924 mit seiner Geliebten gemacht hatte, die hatte er nämlich zerteilt und die Stücke aus den Fenstern fahrender Züge herausgeworfen. Bloß den Kopf hatte er behalten, und das gab Hitchcock dann auch die Idee, wie Raymond Burr,
Sir,
am Ende überführt wird. Wobei der Film zunächst einmal Zweifel daran aufkommen lässt, ob Torvald wirklich schuldig ist. Denn noch später, als Jeff schläft, sehen wir Torvald mit einer Frau aus seiner Wohnung treten. Ist das seine Frau und sie lebt tatsächlich noch? Der Zweifel ist gesät. Und der Film verläuft jetzt wirklich eine ganze Zeit lang so, dass niemand Jimmy Stewart glaubt, als er von seinem Verdacht erzählt. Stella zum Beispiel nicht. Allerdings reicht sie ihm das Fernglas, mit dem er jetzt Torvald beobachtet. Die Gläser spiegeln, sodass wir in einer Einstellung Stewart sehen, wie er den Innenhof beobachtet und den Innenhof, der sich in diesen Gläsern spiegelt. Also das ist wirklich hervorragend gemacht. Aber das reicht Jeff nicht. Er schraubt sein größtes Objektiv an seine Kamera und beobachtet Raymond Burr.
Sir.
Auch hier spiegelt sich der Hof in der Linse. Und Jeff sieht, wie Torvald eine Säge in Zeitungspapier einschlägt. Und er sieht einen kleinen Hund, der an Torvalds Blumenbeet herumgräbt, bevor er von seinem Frauchen vor die Feuerleiter gepfiffen und mit einem Korb an einer Leine hochgezogen wird. Zu dem Zeitpunkt ist Jeff aber schon wieder abgelenkt, denn Lisa ist wieder bei ihm. Sie küsst ihn, leidenschaftlich, aber er erwidert die Leidenschaft nicht. Seine Gedanken kreisen immer noch um Torvald. Grace Kelly steckt sich eine Zigarette in den Mund. Jeff sieht aus dem Fenster zu Miss Torso. Als wir Lisa das nächste Mal sehen, hat sie eine glühende Zigarette zwischen den Fingern. Kurz darauf drückt sie dann auch schon wieder aus. Wir sehen sie kein einziges Mal rauchen, denn Grace Kelly rauchte nicht. Aber unser Gehirn ergänzt die fehlenden Momente zwischen den Bildern, die uns Hitchcock präsentiert, und so ist uns klar, dass der Charakter Lisa die gesamte Zigarette erst selbst angezündet und dann auch geraucht hat. So wie Jeff jetzt die Momente zwischen den Bildern von Torvald, die er gesehen hat, im Kopf ergänzt. Torvald geht jetzt schon wieder heim in seine Wohnung, die Jalousien seines Schlafzimmers sind heruntergezogen. Aber Jeff beobachtet seinen Schatten, der durch die Jalousie hindurch sichtbar ist. Auch Lisa glaubt ihm zunächst nicht. Wenn Torvald wirklich ein Mörder wäre, dann hätte er sich doch nicht von Jeff beobachten lassen. Dann kommen allerdings auch Lisa Zweifel, denn Torvalds Jalousien sind jetzt oben. Und es ist keine Spur von seiner Frau, die bettlägerig ist. Die Matratze ist hochgeklappt und er hat ein schweres Paket zusammengeschnürt. Sie sieht sich das Klingelschild des Hauses an und jetzt erfahren wir auch endlich den Namen Torvald. Am nächsten Tag ruft Jeff einen Freund an, der bei der Polizei arbeitet, Tom Doyle. Und mittlerweile ist auch Stella nicht mehr ganz von Torvalds Unschuld überzeugt. Der sitzt mittlerweile nur noch in seinem Wohnzimmer und raucht. Und es ist ganz schön bedrohlich, wenn er im Dunkeln sitzt und wir nur seine Streichholzflamme sehen. Torvald bestellt zwei Boten, die das schwere Paket, das er in der Nacht zuvor geschnürt hatte, abholen. Dabei hatte Jeff gehofft, dass das noch in der Wohnung ist, wenn Doyle kommt. Stella läuft los, aber sie sieht nur noch, in welche Richtung die Boten wegfahren. Als Doyle dann endlich kommt, gibt es keine Beweise mehr und Doyle vermutet, dass es eine andere logische Erklärung für alles Gesehene gibt. Aber er willigt auch ein, der Sache nachzugehen. Jeff sieht wieder aus dem Fenster und der Hund wühlt schon wieder in den Blumen. Bis Raymond Burr,
Sir,
ihn wegscheucht. Als Doyle wiederkommt, glaubt er Jeff immer noch nicht. Zumal es mittlerweile auch Zeugenaussagen dafür gibt, dass die Torvalds zusammen ihre Wohnung verlassen hatten. Mr. Torvald kam dann später alleine zurück und berichtete, dass er sie in einen Zug gesetzt hätte, mit dem sie die Stadt verlassen hat. Und danach hat sie dann sogar ein Telegramm geschickt, mit dem sie ihre Ankunft am Zielort bestätigt hat. Jeff schlägt vor, dass Doyle die Wohnung nach Spuren untersucht, aber ohne Durchsuchungsbefehl darf er das nicht. Und den wird er bei der mangelhaften Beweislage wohl kaum bekommen. Jeff lässt trotzdem nicht locker. Aber er beobachtet auch weiterhin alle anderen, darunter Miss Lonely Hearts, die sich jeden Abend alleine betrinkt. Außerdem den Hund und den Songwriter, der gerade wieder Gesangsstunden gibt, und die Mezzosopranistin erinnert mich an ein Sample, das in einem der Dungeon-Themes aus Wind Waker zu hören ist. Ich glaube, dieser Waldtempel, wo man mit Makari unterwegs ist. Ich habe jetzt aber nicht mehr die Zeit, das ausführlich zu recherchieren, denn diese Folge muss, zum Zeitpunkt, als ich das hier geschrieben hatte, in 9 Stunden fertig geschnitten sein, zum Zeitpunkt der Aufnahme in 2. Miss Lonely Hearts geht jetzt ins Restaurant auf der anderen Straßenseite, allerdings wird sie versetzt. Aber Jeff ist eh schon wieder bei Raymond Burr,
Sir,
der ein weiteres Mal nach Hause kommt, diesmal mit einem Karton von einer Wäscherei. Er packt seine Hemden daraus aus und packt welche aus seiner Kommode hinzu. Jeff vermutet, dass er jetzt selbst die Stadt verlassen will, möglicherweise für immer. Er ruft Doyles Frau an und bittet sie, Tom zu ihm zu schicken, sobald er heimkommt. Jeff beobachtet in der Zwischenzeit weiter Torvald durch sein Kameraobjektiv. Der sieht in einer Handtasche seiner Frau, die voll ist mit ihrem Schmuck. Sogar mit ihrem Ehering. Lisa kommt dazu, Jeff erzählt ihr von seinem Verdacht. Und dann verlässt Raymond Burr,
Sir,
seine Wohnung. Und jetzt ist auch Lisa überzeugt. Wenn Mrs. Torvald wirklich in Urlaub gefahren ist, warum hat sie dann ihren Schmuck und ihre Lieblingshandtasche nicht mitgenommen? Wobei Lisa eigentlich aus anderem Anlass gekommen ist und sie hat dafür extra ein Negligé mitgebracht. Und auch das Lied, das der Songwriter gerade spielt, bringt sie eher auf romantische Ideen als auf detektivische. Macht aber nichts, denn für die detektivischen Ideen ist jetzt Doyle da. Die beiden berichten ihm von dem Verdacht, dass die Frau, die mit Torvald gesehen wurde, mit Sicherheit nicht seine eigene war. Sonst hätte sie ja ihren Schmuck mitgenommen. Aber Doyle ist immer noch nicht überzeugt. Er hat die Kiste aufgespürt, die Torvald aufgegeben hatte, und es waren ausschließlich Kleider seiner Frau darin, nicht sie selbst. Und Torvald hatte die Kiste mit Seil verschnürt, weil das Schloss kaputt ist und sie unterwegs nicht aufgehen sollte. Und das Sahnehäubchen? Eine Mrs. Anna Torvald hat das Paket an ihrem Urlaubsort mittlerweile entgegengenommen. Und damit scheint sich alles zu ändern. Wie auch für den Songwriter, der gerade eine rauschende Party gibt. Und für Miss Lonely Hearts, die Herrenbesuch empfängt. Allerdings ist der dann doch zu grob und fällt sehr unromantisch über sie her, woraufhin sie ihn aus der Wohnung wirft. Jeff und Lisa sind trotzdem geradezu enttäuscht, dass Mrs. Torvald offenbar noch lebt. Sie lässt die Rollos vor den Fenstern herunter, damit sie nicht von den Nachbarn beobachtet werden, so wie Jeff die Nachbarn die ganze Zeit beobachtet. Sie zieht sich um, allerdings hören die beiden dann einen Schrei. Der Hund des Feuerleiterpärchens ist tot, vor dem Blumenbeet von Torvald. Miss Lonely Hearts untersucht das Tier. Tot. Das Genick ist gebrochen. Und das war kein Unfall. Das Geschrei bringt jetzt auch alle anderen Nachbarn an die Fenster, sogar die kompletten Partygäste des Songwriters und selbst die Frischvermählten. Dabei hatte man bis hierhin höchstens den Mann alleine gesehen und das immer nur für wenige Sekunden, bis seine Frau ihn wieder zurück ins Schlafzimmer rief. Der einzige, der nicht ans Fenster kommt, ist Torvald, der alleine in seinem abgedunkelten Wohnzimmer sitzt, wie man an seiner Zigarrenglut erkennen kann, die dann und wann in der Finsternis aufglüht. Am nächsten Tag ist auch Stella wieder bei Jeff und alle drei sehen weiter aus dem Fenster. Da hat er dann einen Geistesblitz. Er hatte 14 Tage zuvor Fotos vom Hinterhof gemacht, die er als Dias entwickeln ließ. Er sucht eines der Bilder heraus und sieht dann abwechselnd durch den Betrachter und dann aus dem Fenster und er lässt Lisa es ihm nachtun. Zwischen dem Hinterhof damals und heute gibt es einen Unterschied. Torvalds Blumen. Zwei von ihnen sind kürzer als 2 Wochen früher. Torvald muss etwas vergraben haben. Der Hund war kurz davor, es zu finden, und darum musste er sterben. Jeff schreibt Torvald einen anonymen Brief. What have you done with her? Also was hast du mit ihr gemacht? Lisa schiebt den Brief unter Torvalds Wohnungstür durch. Und selbst jetzt, dabei, sehen wir das Geschehen ausschließlich aus Jeffs Perspektive von der anderen Seite des Innenhofs. Raymond Burr,
Sir,
findet den Brief, liest ihn und eilt ins Treppenhaus. Lisa hinterher. Allerdings sucht er einen Moment zu lange die Feuerleiter ab und sie kann entkommen, bevor er sie findet. Er packt seinen Koffer und er wühlt in der Handtasche seiner Frau. Dann stopft er sie mit in seinen Koffer. Also die Handtasche, nicht die Frau. Stella schlägt vor, das Blumenbeet auszuheben. Jeff protestiert, denn er will nicht, dass Stella und Lisa wie der Hund enden. Stattdessen sucht er Torvald im Telefonbuch und wählt die Nummer. Raymond Burr,
Sir,
geht ans Telefon und Jeff fragt, ob er seinen Brief bekommen hat. Er schlägt ein Treffen vor, an der Bar eines Hotels ein Stück von ihnen entfernt. Vielleicht kann sich Torvald ja freikaufen, bevor er sich an die Polizei wendet. Torvald verlässt seine Wohnung, sodass Lisa und Stella hinüberlaufen können. Jeff beobachtet alles vom Fenster aus und will ein Signal geben, sollte Torvald frühzeitig zurückkehren. Und die Spannung steigt jetzt langsam. Die beiden Damen schnappen sich eine Schaufel aus dem Keller und graben unter den Blumen. Jeff ruft Doyle an, aber der ist nicht zu Hause. Und seine Frau auch nicht, nur die Babysitterin. Doyle soll sich bei Jeff melden, wenn er heimkehrt. Stella und Lisa finden nichts. Und Lisa entscheidet spontan, in Torvalds Wohnung einzubrechen, über die Feuerleiter in sein Wohnzimmerfenster hinein. Sie findet auch die Handtasche, allerdings scheint kein Schmuck darin zu sein. Dann sieht Stella, wie Miss Lonely Hearts einen Abschiedsbrief schreibt und zu einer Handvoll Tabletten greift. Doch sie hört die Musik vom Songwriter und überlegt es sich spontan anders. Wobei das alles Jeff ablenkt. Und so bekommt er Torvalds Rückkehr erst mit, als der schon vor seiner Tür steht. Und Lisa ist immer noch in der Wohnung. Das ist jetzt klassischer Hitchcocks Suspense. Torvald entdeckt sie und Jeff ruft die Polizei. Nicht um einen Einbruch zu melden, geschweige denn den Mord, sondern wegen häuslicher Gewalt. Und die scheint sich dann auch zuzutragen. Lisa ruft Jeff um Hilfe und Torvald löscht das Licht. Aber die Polizei ist wirklich schnell zur Stelle. Torvald öffnet ihnen die Tür und erzählt ein paar Ausreden. Lisa spricht mit den Cops und sie scheint sich lieber wegen Einbruchs verhaften zu lassen, dann ist sie wenigstens aus der Wohnung raus. Mit dem Rücken zum Fenster zeigt sie Jeff, dass sie den Ehering von Mrs. Torvald am Finger trägt. Aber Mr. Torvald bekommt die Geste mit und er sieht auf, sieht Jeff direkt ins Teleobjektiv. Und durch die vierte Wand hindurch sieht er uns direkt in die Augen. Stella löscht ihre Lampe aber zu spät. Torvald hat Jeff bereits gesehen. Er gibt Stella all sein Geld, damit sie Lisas Kaution bezahlen geht, und sie lässt ihn alleine. Ein betrunkener Doyle am Telefon ist jetzt auch keine große Hilfe. Weil Jeff sagt ihm, dass er sich um Lisa kümmern soll. Über das Telefonat merkt Jeff allerdings nicht, dass Torvald seine Wohnung verlassen hat und zu ihm rüberkommt. Dann hört er Schritte vor seiner Wohnungstür, dreht sich langsam mit seinem Rollstuhl um und es gibt keine Musik, nur die Geräusche der Straße draußen. Jeff versucht erst mit seinem Rollstuhl, dann ohne zu fliehen, aber es gibt kein Entkommen. In seiner Panik holt er ein Blitzlicht und eine Handvoll Einwegbirnchen und als Torvald dann zur Türe reinkommt, bedrohlich im Dunkeln und fragt, was Jeff von ihm will, da sagt Jeff, dass Lisa den Ring bereits der Polizei übergeben hat. Torvald geht auf ihn zu aber Jeff blendet ihn mit seinem Blitzlicht. Immer und immer wieder. Und wie Hitchcock uns jetzt wieder und wieder mit roten Überblendungen Torvalds langsam wiederkehrendes Augenlicht simuliert, ist wirklich meisterlich. Also nicht, dass wir lange darüber nachdenken könnten, denn die Lage eskaliert schnell. Torvald packt Jeff und wirft ihn aus dem Fenster zum Hof. Aus dem Fenster, durch das er die ganze Zeit alles beobachtet hatte. Immerhin, Jeff überlebt. Und im selben Moment naht dann auch Doyle zusammen mit einer Handvoll Beamten, die Torvald festnehmen, der alles gesteht. Er hatte tatsächlich den Kopf seiner Frau im Blumenbeet vergraben, aber als der Hund zu neugierig wurde, hat er ihn wieder herausgeholt und in einer Hutschachtel in seiner Wohnung aufbewahrt. Die Polizei findet ihn. Sie bietet Stella an, sich das Ganze anzusehen, und die antwortet geistesabwesend, "No, I don't want any part of her." Die nächste Szene ist eine 1:1 Kopie des Prologs. Wieder das Thermometer, aber die Temperatur ist gefallen. Wieder derselbe Schwenk über den Hof, und auch hier hat sich einiges geändert. Der Songwriter und Miss Lonely Hearts haben zusammengefunden. Er legt eine Platte auf mit einem Song namens Lisa. Torvalds Wohnung wird neu gestrichen, das Feuerleiterpärchen trainiert einen neuen Hund und Miss Torso ist jetzt in festen Händen. Aber es ist nicht der oberflächlich schönste ihrer unzähligen Verehrer, für den sie sich entschieden hat. Es ist Stanley, einen Kopf kleiner als sie, bebrüllt und nicht sehr Testosteron durchzogen. Für Miss Torso zählen die inneren Werte. Die frisch Vermählten haben ihren ersten Ehestreit und dann ist die Kamera wieder bei Jeff angekommen, der jetzt beide Beine gebrochen hat. Aber statt einer kaputten Kamera liegt diesmal Lisa neben ihm. Dann geht das Rollo vor dem Fenster wieder herunter und der Nachspann setzt ein. Die Credits der Restaurierung aus den 80ern laufen dann aber wieder zu That's Amore. Und der Film ist zu Ende. Das bedeutet, dass ich ihn jetzt im Vergleich mit Psycho ranken muss. Und das ist wirklich schwer. Beides sind absolute Meisterwerke von einem Meisterregisseur auf der Höhe seines Schaffens. Ich denke, ich mag Psycho lieber. Einfach weil er etwas schneller in die Gänge kommt. Weil er etwas mehr von Anfang an die Spannung aufbaut. Erst über ein, schafft sie es mit dem Geld zu fliehen, dann über ein, oh mein Gott, schafft Norman Bates es, seine Mutter vor der Polizei zu bewahren, und das Ganze schraubt sich dann immer weiter hoch, bis am Ende dann das fulminante Finale kommt. Das Fenster zum Hof ist ein sehr, sehr langsamerer Film, der sich Zeit nimmt, der uns wirklich lange Zeit spekulieren lässt, ob Jeff sich vielleicht täuscht, ob Mrs. Torvald womöglich immer noch lebt. Und dazu halt diese technische Meisterleistung, diese unvergleichliche Kulisse. Ich denke, das ist wirklich der bessere Film. Auch wenn mir Psycho mehr Spaß macht. Und ich denke, wenn ich das jetzt mit Dennis ranken müsste, dann hätten wir hier jetzt schon wieder das erste Problem. Denn ich denke, Dennis würde Psycho mehr gefallen. Was Dennis vom Fenster zum Hof hält, das erfahren wir allerdings alle zusammen in 3 Wochen. Dann reden wir nämlich über das Remake mit Christopher Reeve. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich weise noch auf unser Patreon hin, wo wir Spenden sammeln, damit wir das Ganze hier finanzieren können, also Servergebühren, und hin und wieder muss ich auch mal Geld für Filme bezahlen, die wir gucken und besprechen. Naja, das ist zwar ein Hobby von mir, aber es wäre schön, wenn über Patreon ein bisschen Geld reinkäme. Der Link ist in den Shownotes. Ja, dann bedanke ich mich natürlich fürs Zuhören. Nächste Woche sollten wir es schaffen, endlich die Folge zu One Piece aufzunehmen. Und dann hören wir uns wieder. Bis dann. Tschüss. ruft Doyles Frau an und bittet sie, Tom zu,